I want to create my own legacy here with the New Orleans Saints. Zitat vom neuen Head Coach der New Orleans Saints, Dennis Allen. Über den gilt es heute zu sprechen und über viele weitere Themen, unter anderem Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Glaube ich, Hauptthema heute in der Folge. Ja, damit Servus und herzlich willkommen, habe die Ehre. Neue Folge von Mude Germany Talk. Ja, man merkt, ich habe irgendwie die letzten 10 Tage nicht mehr moderiert oder sogar also sogar 14, irgendwie bin ich ein bisschen raus. Aber egal, kommen wir schon wieder rein. Denn ich spreche von wir. Ich nehme natürlich keine Folge alleine auf. Wisst ihr ja, Selbstgespräche sind nicht meins. Leitung nach Österreich steht natürlich wieder. Jules, ich grüße dich und begrüße dich.
Ich muss aber auch dazu sagen, du bist uns auch sehr abgegangen. Umso schöner, dass du wieder da bist, dass ich da sein darf, freut mich natürlich auch auf meiner Seite. Servus. Hast schon gesagt, ein Spiel noch, nach einer langen und etwas komischen Saison, ist es jetzt auch schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil Offseason ja auch irgendwo geil und dass jetzt der Football irgendwo vorbei ist, weiß ich noch nicht, wie ich drum stehen soll. Vielleicht weiß ich am Montag da schon mehr.
Also dein Schlafrhythmus wird es auf jeden Fall danken, meiner auch.
Ich glaube, das macht wenig Unterschied. Ich habe das akzeptiert.
Für Studenten okay, für normal Berufstätige weniger. Und vor allem musst du sagen, gerade die Saison aus Saints-Sicht, wir hatten ja viele Monday Night, Sunday Night, Thursday Night Games. Also das war zum Teil wirklich gar nicht so einfach. Da haben sie die Watch-Partys ein bisschen einfacher gemacht, wenn du nicht der einzige Depp warst, alleine, der aufgestanden ist.
Absolut. Und man muss auch dazu sagen, immer wenn wir dann direkt danach die Folge aufgenommen haben, dass sind wir zu Bett gegangen, wo andere aufgestanden sind. Also von dem her, ja, ausschlafen oder früh schlafen zu gehen, wird ungewohnt sein. Aber machen wir schon. Und der Draft steht ja dann auch schon bald wieder vor der Tür.
Ja, und die Free Agency. Aber ich bin trotzdem schon jetzt schon wieder so im Modus, so alte Saints-Videos wieder durchschauen. Jetzt hat sich ja unser Super Bowl-Sieg mal wieder geehrt. Geehrt, nicht geehrt.
Aber den können wir auch ehren.
Natürlich muss man auch. War eine schöne Sache, das mal wieder zu sehen. Ja, lass uns reinstarten. Es gab zu unserem News-Roundup danach schon wieder noch mehr News. Dennis Allen wurde jetzt bestätigt als neuer Head Coach. Eben war jetzt in meinen Augen nicht die ganz große Überraschung. Hat es am Ende geheißen, waren wohl 3 Head Coaches in der engeren Auswahl mit Eric Bieniemy und Brian Flores noch. Bei Eric Bieniemy hat das Interview auch 8 Stunden gedauert, wo ich sagen muss, heftiges Job-Interview. Gut, Dennis Allen kannte man auch, da hat es dann 6 Stunden gedauert, also man kann sich sicher gehen, dass Michael Loomis mit seinem Staff da wirklich den Head Coaches ziemlich auf den Zahn gefühlt hat. Wie zufrieden bist du denn mit der Wahl?
So zufrieden, wie man über einen Head Coach sein kann, der noch nicht wirklich jetzt in der 90. Saison nichts abgeliefert hat. Nee, aber ich bin zufrieden. Ich glaube, es ist eine gute Idee, den Defensive Coordinator da quasi zu promoten, weil er kennt das System schon so lange, er kennt die Mentalität und den Spirit von New Orleans und das ist, glaube ich, auch der Franchise sehr wichtig, das ist Mickey Loomis sehr wichtig. Ich glaube, er ist der am besten die Ideologie von Sean Payton weiterführen kann in seiner eigenen Art und Weise. Und ich bin zufrieden. Und ich glaube, es wird jetzt eben halt ein paar Änderungen geben auf den Coaches-Staff, Koordinatoren-Posten. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Aber so oder weil kann ich damit gut leben.
Ja, es war ehrlich gesagt auch mein Favorit. Zu den ganzen Koordinatoren-Posten kommen wir jetzt dann gleich postwendend, weil Dennis Allen schon jetzt angefangen hat, ein bisschen umzubauen. Von ein paar Personalien müssen wir uns verabschieden. Unser Strength and Conditioning Coach ist nicht mehr mit dabei. Unser Offensive Analyst mit Jim Chaney nicht mehr dabei. Und auch unser O-Line Coach Brandon Nugent ist nach einem Jahr schon wieder gegangen worden. Also ich muss sagen, beim O-Line Coach vielleicht tut uns ja die Luftveränderung ein bisschen gut. Hat jetzt dieses Jahr nicht so performt, wie man das kannte. War natürlich auch verletzungsbedingt schwierig. Aber da tut vielleicht ein neuer Coach ganz gut. Dann muss man sagen, da hat man ja wirklich eine nicht nur Saints bekannte Personalie zurückgeholt, sondern auch NFL bekannt. Doug Marrone, ehemaliger Head Coach von den Jaguars, hat es ja damals ins AFC Championship Game gebracht. wird unser neuer O-Line-Coach und ebenfalls kommt John Morton, war im Offensive Staff von den Raiders dieses Jahr noch beschäftigt. Da muss man schon sagen, also Doug Marrone als O-Line-Coach zu bekommen,
mega.
Viel schlechter geht's gar nicht. Also
das, nee, kann man so nehmen.
Das ist wirklich, sag ich, viel schlechter geht's gar nicht, viel besser geht's gar nicht. Weil Leute, was ist denn heute los mit mir? Meine ja, Güte.
Ich muss sagen, wir haben es nach 11 Uhr, also am Abend muss man dazu sagen, also vielleicht verzeiht man uns das.
Ja, es ist erst die zweite halbe, also das, darauf kann ich es nicht schieben. Nein, also verzeihen, natürlich finde ich mega, mega Personal, ja, dass man Doug Marrone da akquirieren konnte und auch mit John Morton, der hat dieses Jahr einen ordentlichen Job gemacht bei den Raiders, was ich so bekommen habe, mitbekommen habe. Auf die Personalien freue ich mich schon. Ich hoffe, dass Doug Marrone unsere ja, Top 5 O-Line dann auch wieder formen kann, wenn alle fit sind und vor allem, dass dadurch unser Run-Game natürlich profitieren wird, da hoffen wir alle drauf. Du hast es dieses Jahr schon 685 Mal erwähnt, wir sind viel gelaufen und nicht effektiv. Das sollte sich dann da vielleicht auch ein bisschen ändern.
Ich hätte es aber doch einmal sagen können, sonst, wenn, also ganz nach dem Motto, jetzt ist auch schon wurscht.
Ja, du, vielleicht kannst du ja später erwähnen, dass Tom Brady ein 6-Runden-Pick war und vielleicht auch nicht alle mitbekommen, die uns hier hören.
Aber wir können ja mal sehen, wie alle NFL-Teams zu ihren Namen gekommen sind.
Na ja, den Bogen zu Rand spanne ich nicht. Die haben genügend Reichweite auch ohne unsere Hilfe. Obwohl
ich muss sagen, Awesome Football-Podcast hat dazu eine coole Folge mal gemacht. Die war wirklich spannend.
Die war tatsächlich gut. Also da muss ich an unsere Freunde nochmal verweisen, die Folge gerne anhören. Machen das besser als Icke in meinen Augen. Icke kann uns ja nicht mal gescheit im Fernsehen präsentieren, was immer ein bisschen, was ich mir nachher ein bisschen schade finde, aber gut. Sei's drum. Wir haben vorhin schon gesagt, Dennis Allen dabei, sein Stuff ein bisschen aufzubauen. Offensive Coordinator Position, auch die Defensive Coordinator Position, ranken sich viele Namen. Bei der Defensive Coordinator Position kam jetzt schon raus, dass Dennis Allen wohl in Zukunft die Defensive Calls selber weiterhin machen möchte. Was ich per se ja nicht schlecht finde, weil er hat ja dieses Jahr damit nicht zwingend ins Klo gegriffen. Ja, zum Stand, wie schaut's aus? Ryan Nielsen, unser D-Line-Coach, oder Chris Reichardt, unser Defensive-Back-Coach, werden da immer so als Kandidaten genannt. Jules, du hast mal bei Nick Underhill angefragt, ob der mehr Infos hat. Wenn wir da was erfahren, erfahrt es natürlich zuerst bei uns auf Instagram. Würde dir sonst noch einen Namen neben den beiden einfallen? Weil ich sag immer, wenn du Mike Zimmer bekommen könntest als dein Defensive-Coordinator, das wäre natürlich unfassbar geil, aber ob Mike Zimmer sagt, er macht einen Defensive Coordinator ohne selbst zu callen auch noch, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, wenn ich ehrlich
schwierig.
Bin.
Schwierig.
Ja, aber hättest du noch einen Wunschkandidaten oder ist es auch so ein Chris Reichardt, wenn du ihn bekommst, nehmen wir.
Ja, auf jeden Fall. Hätte ich überhaupt kein Problem damit. Man, wie gesagt, da fällt uns leider der völlige Input auf, was in diesen Interviews stattfindet. Aber prinzipiell hätte ich beiden kein Problem. Aber Frage, du bist GM, jetzt reden wir nur von Head Coach Posten. Was wäre dir wichtig bei so einem Interview? Was würdest du wissen wollen? Mehr so Ideologie, wirklich Schemes, auch schon auf Spieler eingehen. Was würdest du fragen, wenn du GM wirst?
Puh, die Frage, die war nicht abgesprochen davor, damit überrumpelst du dich jetzt tatsächlich ein bisschen.
Lass dich vor den Bus geschmissen.
Also ich sag schon, dass du Leuten, also ich für mich wäre jetzt das kein Kriterium gewesen, dass Dennis Allen als Head Coach bei den Raiders abgelost hat oder dass Eric Bieniemy früher ein bisschen Dreck am Stecken hatte, das wäre jetzt nicht so gewesen. Für mich wäre zum Beispiel Brian Flores, vielleicht hätte ich ihn eingeladen, ja, aber wäre nicht weit nicht in meinen Top 3 gewesen, weil ich finde einfach bei den Dolphins, da waren noch zu viele unglückliche Calls von ihm mit dabei. Auf was würde ich da achten? Ich finde, beim Headcoach fängt schon an, der muss zu deiner Organisation passen. Der muss, ich finde, New Orleans oder auch jede Franchise, manche mehr, manche weniger, die haben so eine gewisse Ausstrahlung. Und da kannst du nicht einfach, ich finde zum Beispiel Headcoach von den Cowboys absolut fehl am Platz. Passt für mich null auch zur Mannschaft. Da wird, wer kennt nur als, heißt der Kank mit Vornamen? Ich weiß es gar nicht.
Wie bitte?
Der Offensive-Koordinator von den Cowboys mit Vornamen? Weißt du es
Kellen
auch?
Moore, Kellen Moore.
Okay, ja, Kellen.
Kel und Kelmont war der Quarterback, den ich immer verwechselt. Kellen Moore.
Genau. Der wird in meinen Augen viel besser als Head Coach hinpassen wie McCartney. Heißt der McCartney? Ich bin bei den Cowboys wirklich vollkommen raus gerade. Ja, da vertiefe ich mich jetzt. Auf was will ich grob schauen? Natürlich auf seine Agenda. Was hat er geleistet? Wie will er das Team voranbringen? Eher solche Fragen. Ich sag, die persönliche Seite wäre mir da eigentlich eher egal. Das wär bei mir ist weniger so eine Kopfsache, mehr eine Bauchsache.
Okay.
Deswegen, ich kann mit Dennis Allen da vollkommen leben, weil er hat sich die zweite Chance verdient. Er hat in New Orleans eine gute Arbeit gemacht. Er ist mit der Mannschaft gut verwurzelt. Also das kann ich durchaus verstehen. Deswegen verstehe ich auch, dass man Aaron Glenn eingeladen hat, weil der war ja auch nur ein Jahr
Ja,
weg.
genau.
Also da hat er auch diese Saints-Philosophie in sich. Ich hätte aber Eric Bieniemy auch spannend gefunden, einfach einen externen mal mit reinzubringen. Man sieht, was der mit den Kansas City Chiefs gemacht hat. Ja. Auf
Nee.
was würdest denn du achten?
Ja, genau das Gleiche. nee, nicht was. Ja, sehr auf Ideologie. Ihn auch fragen, wie er in manchen Situationen reagieren wird, auch auf Geschichte. Also, wenn zum Beispiel Covid oder viele Verletzungen, er Practice Squad, willst du eher traden oder Free Agent signen? Und da schon, ich will jetzt da weniger auf jetzt exakte Schemes, was spielst du bei Dritter und 10 an der 25-Yard-Line bei noch so viel Zeit und so am Spielstand, das interessiert mich nicht. Dafür hast du Koordinatoren, dafür musst du auch selber mal das Playbook wissen. Fragen zu einzelnen Spielern stellen, wie er sich den Roster vorstellen würde, potenziell, wo seine Pläne für die nächsten Jahre sind, und ja. Sowas in
Ja,
der Richtung.
ist schon Thema, wenn jetzt einer sagt, als Head Coach, er kann mit Taysom Hill gar nichts anfangen und du hast ihm als GM erst einen fetten Vertrag gegeben,
Bei
ist
mir
halt dann
unten
auch ein
durch.
bisschen schwierig. Ja, bei dir sowieso. Nee, ich glaube,
Nee.
aber bei den Saints im Jobinterview bei 43, wenn du da nicht sagst Running Back Screen, dann glaube ich, hast du keine Chance auf den Job. So, ja, genau, unsere ganzen alten Gags jetzt wieder ausgraben. Ich finde, die Kandidaten für ihren Offensive-Coordinator, die gerade gehandelt werden, eigentlich recht interessant. Da ist einerseits Scotty Montgomery, war Running Back Coach von den Colts, oder ist es? Ist im Gespräch. Hat dieses Jahr mit Zach Taylor, glaube ich, recht gute Arbeit gemacht. Und man hat sich umgesehen, beziehungsweise hat ein Interview mit dem Wide Receiver Coach Robert Prince von den Detroit Lions. Ich finde, nachdem unsere Wide Receiver dieses Jahr ein bisschen hinten anstanden, sagen wir es mal so, auch die Idee interessant. Meine Traumkonstellation natürlich, dass man irgendwie Eric Bieniemy bekommt, weil der wird Free Agent, der hat keinen Vertrag mehr. Wäre natürlich top, wenn man dann sagt, hey, du kriegst die Chance, wenn Dennis Allen verkacken sollte. Vielleicht kann man damit wen locken, weiß ich nicht. Wie siehst du das? Ich denke, an Byron Leftwich wurde jetzt auch nicht interviewt als Head Coach. Offensive Coordinator von den Bucks, den wird man nicht als Offensive Coordinator bei den Saints dann sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Ich hätte es gerne. Die haben da kurz in der Gruppe geschrieben. Natürlich ist es, wie ist es sollte, Byron Leftwich einen OC-Spot verlassen in Tampa Bay für einen OC-Spot beim direkten Kontrahenten. Auf der Saints-Seite bist du natürlich auf der besseren Seite, im direkten Duell zumindest. Aber ich glaube, er wird deswegen den Verein nicht verlassen, weil Bruce Arians wird es nicht mehr lange machen. Vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das jetzt nochmal antut, dann kompletter Umschwung. Und vielleicht ist er dann Spot offen und Byron Leftwich übernimmt es dann. Das kann ich mir gut vorstellen. Würde ihm, glaube ich, auch passen. Gibt auch Gerüchte dann, Quarterback Jameis Winston. Aber da müssen wir, glaube ich, die Free Agency abwarten. Wir wissen, jetzt ist so die Zeit, wo die ersten Gerüchte aufkommen. Das ist immer die Zeit. Pro Bowl war. Wir warten noch auf den Super Bowl. Du willst irgendwelche News rausballen? Ja, dann musst du solche Gerüchte, apropos Pro Bowl. Also, sprechen wir es einfach an.
Ey, du hast mir gerade voll meine Überleitung geklaut. Voll.
Ja, komm, ich gebe sie dir, ich gebe sie dir trotzdem, auch wenn es jetzt relativ unspektakulär sein wird.
Dieses scheiß unnötige Medien-Event, anders kann man es nicht sagen. Es gibt ja nichts Langweiligeres wie den Pro Bowl. Da sind ja wirklich diese Skill-Competitions vorm Spiel interessanter wie das Spiel selbst. Das Spiel ist ja wirklich absolut reine Zeitverschwendung in meinen Augen. Da auch geiler Post von NFL-Memes. Wenn du einfach den ersten Pick zwischen den zwei schlechtesten Mannschaften ausspielen lassen würdest, das wäre 865 Mal geiler wie dieser blöde Pro Bowl. Ja, hat uns natürlich Mats Ärger eingebracht, beziehungsweise nicht uns, vielmehr Alvin Kamara. Ja, es gibt keine Saints Offseason, wo es mal ruhig ist. Und vor allem ist es immer die Starspieler, die irgendwie Probleme machen. Jedes Jahr ist irgendein anderer Scheiß, was mich anpisst. Hat wohl einen Typen ziemlich zusammengelassen vor dem Spiel, wurde dann danach verhaftet. Auch lustig, die NFL hat doch darauf bestanden, dass er nicht vor dem Spiel verhaftet wird, dass er hauptsächlich noch an diesem unwichtigen Dreckspiel teilnehmen kann. Ist jetzt mal auf Kaution frei. Am 8. März ist die Gerichtsverhandlung. Man weiß nicht wirklich viel. Es heißt gerüchtemäßig, oder irgendwie seine Begleitung wurde blöd angemacht oder blöd angeredet oder ähnliches. Dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt, Kamara wurde attackiert, hat dann zurückgeschlagen und dann hat wohl die Bagage von Kamara, den Gegner in Anführungsstrichen, noch so richtig zusammengelassen. Es wird jetzt schon geschrieben, es drohen 1 bis 5 Jahre Haft. Man weiß es bis zur Anhörung nicht, man weiß nicht, was gesagt wurde, man weiß nicht, inwiefern Kamara wie oft dazu geschlagen hat, ob er da mitgestiefelt hat oder nicht. Wenn du mich jetzt ganz blöd nach meinem Stand jetzt fragst, Bewährungsstrafe und eine fette Geldstrafe sehe ich für realistisch, dass er in den Knast muss, kann ich mir Stand jetzt noch nicht vorstellen, aber mit einer Sperre von mindestens 4 Spielen wird man nächstes Jahr rechnen müssen. Und natürlich ist es, ja, wie gesagt, wenn er sich für was eingesetzt hat, für einen guten Grund, wenn seine Begleitung beleidigt wurde, dann kann ich das verstehen. Sonst ist es halt ein bisschen schwierig, dieses Thema anzulangen, wenn man nichts weiß. Vor allem wir wissen ja wirklich genauso viel, was halt über die Medien kommuniziert wird. Deswegen will ich da jetzt gar nicht halt zu viel spekulieren. Aber es nervt mich brutalst, dass sowas wegen Pro Bowl aufkommt, so ein Ärger. Und ja, wie ist denn da deine Meinung dazu?
Ich dachte, das heißt immer, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Anscheinend war es nicht so. Wir wissen noch zu wenig, wir wissen, er hat ein paar Mal zugeschlagen, wir wissen nicht, wie oft, wann, wo. Ich habe Bilder gesehen, der Typ hat zumindest ziemlich übel ausgesehen. Kann sein, dass er sogar auf einem Auge nichts mehr sehen wird. Muss man abwarten. Also die 5 Jahre glaube ich schon mal gar nicht, weil es waren zu viele Leute und ich glaube nicht, das machst du wirklich, wenn du als Einzeltäter da gehst, aber ich bin kein Jurist, schon gar nicht fürs amerikanische Gesetz. Das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es ein Gericht, das darüber dann urteilt, dass sich da alle Fakten zusammenholt. Die Videobeweislage muss anscheinend relativ von guter Qualität sein, weil man hat Alvin Kamara anhand von Tattoos erkennen können. Also ich tue jetzt da ein bisschen rein interpretieren, aber nur so weit, dass man sagt, man hat zumindest dann klare Fakten und die werden dann helfen, auch schnell zu einer Lösung und zum Urteil zu kommen. Ich glaube, er wird eine fette Strafe bekommen von der NFL. Ich will nicht sagen, dass es gut heißt, dass diese Strafe geht, weil ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber von der Faktenlage, die wir jetzt haben, sage ich, ist eine Sperre okay. Er wird, glaube ich, nicht in den Knast kommen, er wird eine fette Geldstrafe kriegen. Vielleicht auf Bewährung oder so. Nee, wie heißt es, wenn man so einen öffentlichen Dienst machen muss, quasi?
Sozialstunden.
Danke, sowas quasi. Und ich glaube mehr nicht, aber ja, die NFL hat dann ein ziemliches Problem, weil es gibt jedes Jahr diese Skandale, leider.
Leider, aber man muss ihm zugute sprechen, auch Alvin Kamara hat schon viel für die Gemeinschaft in New Orleans auch getan.
Deswegen warst du überrascht, also wäre einer der letzten Typen gewesen, die mich das zugetraut hätte.
Ja. Ja, wie gesagt, es ist jede Offseason, es ist irgendein anderer Scheiß mittlerweile. Es ist einfach ab und an, es ist wirklich schwer, Saints-Fan zu sein. Du wirst eigentlich von Jahr zu Jahr nur gefickt, aber. Gut, um das zu verarbeiten, machen wir hier den Podcast.
stell dir vor, du fallst, nachdem die Saints im im 2017er Wildcard-Round gegen die Vikings dieses Field Goal zur Führung machen, kurz vorm Minneapolis Miracle, du fällst ins Koma und machst jetzt auf. Und
war übrigens mein Lieblingsmeme in letzter Zeit, wo einer aus dem Koma aufwacht, der in Woche 9 ins Koma gefallen ist, ein Team aus Ohio und Odell Beckham Jr. sind im Super Bowl. Oh, meine Cleveland Browns haben es geschafft. Ja, ja. Mega. Ich suche gerade im Kopf nach einer Brücke von gefickt werden zum Washington Football Team.
Dan Snyder.
Ja, da fällt es mir aber kein guter
was, ein. Wie hast du die gerade genannt?
Ja, genau, Washington Football Team. Jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt und ich finde mittlerweile mit dem Namen ja,
Football Team
war man im Reinen.
Ja,
man
ja,
sagt, hey, ist in Ordnung, ist das einzige Team, was nicht auf S endet, nehmen wir. Ja, der neue Name wurde announced. Ich meine, davor ist ja schon ein bisschen was rumgeschwirrt. Es wurde jetzt am Ende wirklich die Washington Commanders. Ja. Also, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sie hatten bessere Namen in der Auswahl. Ich weiß nicht, was das soll. Auch der Hintergrund dann wieder,
ja,
den du schnell erklären möchtest.
Ich denke mir, wie du sagst, wir waren jetzt schon so dran gewöhnt an den Namen Washington Football Team, dass wir völlig vergessen haben, dass die mal anders geheißen haben. Die Washington Redskins. Klingt jetzt auch schon irgendwo falsch. Und der Name war ja dann, also man hatte dann gesagt, geht nicht, weil die Ureinwohner wurden ja verfolgt. Und an Gedenken an die Ureinwohner hat man jetzt den Namen von denen, die die Ureinwohner damals verfolgt haben. Dafür hast du jetzt 2 Jahre lang oder wie lange gebraucht und weiß Gott, wie viel Kohle investiert und ein eigenes Team zusammen geschafft. Also ich muss sagen, da haben wir mit unserem Podcast haben einen besseren Job gemacht, aber das ist nur meine subjektive Meinung natürlich, weil ich bin da ein bisschen befangen. Aber ja, wird jetzt ewig dauern. Ich bin jetzt gespannt, ob ich jetzt Football Team, Redskins, Commanders, also wie ist da die Abkürzung?
Die Washington Football Red Commanders, irgendwie ja. Sowas wird dann kommen in Zukunft. Ja, müssen wir uns alle dran gewöhnen, wird halt jetzt wieder 1,5 bis 2 Jahre dauern, bis wir so alles drin haben. Ich sag jetzt schon, jeder Versprecher gibt 1 Euro in die Who the Germany Versprecher- oder Fluchkasse oder was wir uns da einfallen lassen, wird gespendet dann am Ende des Jahres. Das ist mir egal, aber das führen wir jetzt hier ein. Das finde ich einen sinnvollen Zweck.
Phil muss das Taschengeld erhöhen. Nee, Spaß, was das. Ich finde ja, sie hätten jetzt anstatt da einen Namen zu ändern, mal den Gedanken oder die es in Erwägung ziehen sollen, den Owner zu ändern, da einen neuen zu suchen. Das hätte denen, glaube ich, besser getan, weil das eine Problem mit dem Namen ist jetzt fürs erste Mal gelöst, aber es gibt ja dort schon weitere Probleme. Die NFL untersucht jetzt die, ich weiß nicht, Commanders oder was noch zur Zeit, das Football-Team oder der Redskins, das weiß ich halt nie. Wenn ich jetzt über etwas, was das Team in der Vergangenheit gemacht hat, wo zum Beispiel noch das Football-Team war, sage ich dann noch Football-Team oder sage ich dann Commanders dazu oder sage ich das Team aus Washington? Mein Gott, ist es nicht ein Team aus New York, wo es 2 gibt oder... Aber
da würde mich interessieren, wie handeln das denn Tennessee Fans, weil früher waren es ja die Tennessee Oilers, sprechen die dann aus Erfolgen von den späten 70ern, 80ern von ihren Oilers oder von den Titans? Ist ja egal.
Die Oilers waren ja auch die Houston Oilers dann mal.
Ich sag, es ist eine Vergangenheitsform, da waren sie die Redskins, dann darfst du auch über die Washington Redskins sprechen, in meinen Augen.
Also ich sag, als angehender Geschichtslehrer, ja, verstehe ich voll, weil damals reden wir über die Washington Redskins und ja, das ist Football-Teamnamen sind eine eigene Wissenschaft geworden. Wir wissen, New York Jets, New York Giants kommen eigentlich aus New Jersey, wenn das einzige Team aus New York eigentlich die Buffalo Bills sind. Kann man ewig, glaube ich, darum streiten, da gibt es so viele Fälle, aber it is what it is.
Das wäre so eine Frage, weil wer wird Millionär? So 250.000 Euro Frage oder sowas, welches Team ist ansässig in New York? Klammers. Da habt ihr besser Tools als Telefonjoker, wenn das nicht ist.
Nee, aber ich sag dir eins, ich gehe Pubquiz jeden Donnerstag. Irish Pub, ich weiß jetzt schon, was. Es gibt dann immer so eine Schätzfrage, da kannst du für dein Team so eine Runde Shots gewinnen. Da gibt es immer eine Schätzfrage und ich wette was, das wird am Donnerstag sein. Wie viele Chicken Wings wurden beim diesjährigen Super Bowl verzehrt? Wette ich alles drauf.
Deswegen schön aufpassen, wenn es bei Pro7 800 Mal erwähnt wird. Ja, auf jeden Fall, du hast gesagt, die Vorkommnisse, die wollten ja das Washington Football Team, die Washington Commanders, die Washington Redskins wollten das ja intern aufarbeiten. Dem hat Roger Goodell gleich eine Riegel vorgeschoben und gesagt, nee Leute, intern macht ihr da mal gar nichts. Das läuft weiterhin über die NFL-Bühne. Die NFL will sich ins richtige Licht rücken, weil, Jules, du hast ja die nächste News, die haben ja ein bisschen was verkackt, was halt jetzt auch ans Licht kam.
Ja, man weiß noch nicht, was es genau ist. Die Flategate wissen natürlich alle, was es ging. Ich weiß jetzt nicht, war das 2016, glaube ich, war das. Und jetzt sind da einfach weitere Details ans Tageslicht gerückt. Ich habe es mir selber noch nicht ganz genau durchgelesen, aber es geht prinzipiell darum, dass die NFL das ein bisschen verschissen hat. Roger Goodell natürlich dementiert das alles noch. Aber es ging einfach darum, dass sie da einfach Sachen nicht einfach richtig gemacht haben oder so, wie es gemacht gehört hätte sollen. Aber ja, man weiß noch nicht, was es genau ist, aber anscheinend irgendwo ziemlich verschissen.
Ganz unpopuläre Meinung. Welches Team war damals betroffen? Welcher Spieler war damals betroffen? Da kann man schon mal was in seinen Vorgängen falsch machen. Also es ist natürlich eine Unterstellung ohne Halt. Dafür habe ich hier keine Beweise. Aber es ist schon komisch, dass bei Tom Brady dann sowas passiert. Ich meine, die Geschichte werden alle kennen. Tom Brady, die Bälle waren nicht gescheit aufgepumpt, dass die Brady wohl besser liegen oder wie auch immer. Gibt es auch ein legendäres Meme von Cam Newton dazu. Ich finde, es hat ein bisschen einen faden Beigeschmack, aber um eben den ganzen so einen positiven Touch zu geben, hat die NFL auch vieles richtig gemacht in meinen Augen. Nämlich Deutschland bekommt sein NFL-Spiel und nicht nur eins, sondern mindestens vier.
Und Österreich geht wieder leer aus.
Jules, für die Waldstädte, um Donald Trump mal zu zitieren, ist einfach, ihr seid noch nicht weit genug für die NFL. Ihr braucht eine Infrastruktur.
Wir sind so ein Waldland mit viel explosiveren Bäumen, aber.
Genau.
Aber bei uns gibt es immer die Kängurus von dem her.
Aber du musst ja sagen, wenn München nicht zum erweiterten Österreich oder Norditalien gehört, was dann? Ja, die Gerüchte gingen ja rum. Es waren ja München, Frankfurt, Düsseldorf in der Auswahl. Ich glaube, Düsseldorf war von Anfang an so ein bisschen nach der Außenseiter, wegen auch der Größe des Stadions.
Aber wieso niemals Berlin, wundert mich?
Wurde von der NFL nicht in die Top 3 mit einbezogen. Auch Hamburg hat man ja abgelehnt. Ich weiß auch nicht, aus welchen Gründen. Das wurde so offiziell auch nie kommuniziert. Ja, auf jeden Fall, 22 und 24 finden die Spiele in München statt, 23 und 25 in Frankfurt. Die NFL hat jetzt schon gesagt, man möchte natürlich dann weiter als 25 hinaus kooperieren. Also ich finde es auch natürlich eine super Sache, dass es so früh jetzt geklappt hat, dass wir dieses Jahr, beziehungsweise der Anfang der nächsten Saison, wahrscheinlich Anfang Mitte Oktober, das Spiel bekommen werden. Und auch der Wechsel zwischen München und Frankfurt finde ich genial, weil dann ist
sehr gut.
Eigentlich fast für alle was dabei. Klar, für Hamburg, Berlin ist es ein bisschen schwieriger, ein bisschen weiterer Weg, aber über die Bahn, die ich jetzt mal empfehle, nicht per Flugzeug, bitte Leute, das ist nicht gut für die Umwelt, kann man super Frankfurt oder München erreichen.
Ja, und sonst auch nicht. Für die Hamburg ist ja London noch immer ein Katzensprung nur entfernt.
Das ist natürlich auch was dran, ja. Ja, so wie es ausschaut, wird auch schon gerüchtet, das erste Spiel in München. Patriots Chiefs ist da mal groß im Gespräch. Schauen wir mal, was es wird. Aber ich freue mich da als Münchner natürlich sehr, weil ich setze mich in die S-Bahn rein und bin in 30 Minuten an der Allianz Arena. Das wird schon cool und ich glaube, da hat man alles richtig gemacht. Also sowohl die Stadt München als auch die Stadt Frankfurt, beide haben was zu bieten, beide Fanbases sind da. Und alle, die jetzt München ein bisschen madig reden wollen, München hat keine Footballkultur oder irgendwas, die Munich Cowboys bedanken sich dafür, die es seit 1978 gibt. So gesehen, wir haben doch eine Footballkultur und man muss es auch so sehen, für Leute aus Italien, Österreich, Tschechien etc. pp. Oder auch Frankreich zum Teil, ist München zum Fahren fast besser als Frankfurt. Also du warst halt in Sachen Europa mit
Ja,
München
ist
ein bisschen zentraler als
das Zentrum,
Frankfurt.
ja. Man muss sagen, der Hype in Deutschland ist ja unglaublich groß. Also Hashtag ran NFL. Jeder kann sich darunter was vorstellen. Auch andere, also Sportligen in Deutschland wissen davon. Ich will so gesagt, dass also in Österreich war der Hype schon ein bisschen, also wir haben diesen Hype eigentlich schon vor ein bisschen gestartet, aber das ist natürlich, das ist ja kein Wettstreit. Ich finde es einfach nur geil, dass das einfach immer populärer wird. Und wie du sagst, im gesamten deutschsprachigen Raum. Jeder kennt irgendeinen Football-Fan, jeder weiß, was Football ist. Vor allem jetzt in der Woche kommen sie raus, die ganzen Experten. Nee, jedes willkommen, den Sport mal auszuschauen. Wenn ich nur so als leidenschaftlicher Football-Fan, Tipp ging mir an Neulinge, fragt es im Vorhinein und beim Spielen nicht immer. Es gibt so, du bist, Frage, bist du auf einer Super Bowl-Party?
Ich bin tatsächlich morgen auf einer Super Bowl Party, natürlich im erlaubten Rahmen. Das sei natürlich dazu
Morgen
gesagt.
schon?
Nee, übermorgen. Aber wir haben es ja gleich Samstag, also von daher.
Ja, das Spiel findet aber erst am Montag so gesehen statt.
Schulz, kannst du echt Schuhe aufblasen, wirklich.
Nee, aber was ich sage, es gibt ja doch schon so diese Stereotypen irgendwo bei jedem Super Bowl. Jeder Super Bowl Party hat so die typischen, das einen so diesen Volltaktiker, das bin wahrscheinlich ich. Du hast einen so Captain Obvious, der so sagt, sowas, ja, wieso wirft er nicht einfach so in die Endzone? Oder wieso lauft er nicht einfach durch? Du hast immer deine Freundin, die immer so Fragen stellt, die eigentlich so keinen Sinn macht. Dann hast du immer einen, der sich nur auf die
Ja,
Halftime-Show
oder
freut.
Oberzitat, Patrick Mahomes hat schöne Locken. Genau deswegen, sie hat es erfasst damals.
Ja.
Genau deswegen schauen wir alle Football wegen Patrick Mahomes Frisur. Aber
Ja.
gut.
Ich muss eins sagen, also ich kann. Was ich schon sagen muss, das finde ich auch so ein bisschen der Werbespot-Typ, weil im amerikanischen Sinne die Werbespots zum Super Bowl immer grenzgenial gemacht. Auf die freue ich mich schon. Halftime-Show eigentlich gar nichts, aber heuer die Live-Halftime-Show ist schon ziemlich geil, oder?
Ja, mega. Also, wenn ich mir da denke, Justin Timberlake juckt halt mich jetzt weniger, finde ich schon sehr, sehr geil gemacht. Also, bin ich gespannt, was Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, wie sie alle heißen, was die da abliefern werden. Ja, es ist generell diese Faszination Super Bowl. Ändern wirklich Leute sich Montag freinehmen, um das Spiel zu sehen, ist schon cool. Und wie du sagst, du hast
Auch
verschiedene Typen mit dabei, die findest du auf jeder Party,
noch
aber
nie mit der Rest, aber ganz gut, mit der Restfetten in die Schule gehen, hatte ja auch was, muss ich sagen. Habe ich natürlich nie gemacht, würde ich niemals machen, kann ich auch noch als angehender Lehrer schon gar nicht empfehlen, aber ich weiß nicht, ob wir eine Watch-Party machen, weil ich glaube, die meisten werden selber eine Party haben, aber können wir noch schauen, am besten checkt unseren WhatsApp Chat aus. Aber da gibt es eine schöne Geschichte aus meinen jüngeren Tagen, die muss ich euch dann mal erzählen. Zumindest vielleicht jetzt nicht im Podcast, aber
im familiären Kreise.
so ungefähr. Football is family, wie es ja so schön heißt.
So, also ich bin eigentlich überflüssig, weil du klaust mir meine Brücken, meine Übergänge, meine Zitate. Was
Aber
mache
die
ich eigentlich schon
Anmoderation machst
wieder?
du halt so gut. Du machst halt
Ja,
die Anmoderation
super.
so gut.
Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil bei uns gibt es Fat Spare Ribs, die extra vorbereitet werden. Und dann gleich vorweg. Bengals gegen die Rams. Normalerweise die Tipps ja immer dann zum Ende der Folge. Ich ziehe es jetzt gleich vor. Wie geht's denn aus? Wenn du
Das
dein
Gute,
Geld setzen müsstest.
weiß ich setze immer aufs falsche Team. Das Gute für mich ist, es gibt immer, also ich finde, ich gönne es beiden Quarterbacks. Alle reden jetzt von Joe Burrow auch zu Recht, was der Typ anstellt, ist einfach ein Wahnsinn. Aber auch Matt Stafford, da bist du jetzt für wie viele Jahre in Detroit gefangen quasi. Auch die Geschichte mit seiner Frau, wer den nicht kennt, kann auch gerne mal abchecken. Und dann holt er sich gegen Super Bowl. Ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, die Rams sind so ein Team, die können es auch gerne mal verkacken, weil für mich sind die Rams Favorit am Papier. Aber das waren sie auch im letzten Spiel der Regular Season gegen die San Francisco 49ers. Und wir wissen, wie dieses Spiel, nicht wie es ausgegangen ist, sondern wie sie da performt haben. Und es ist alles eine Frage, wie sie performen können. Letzter Super Bowl, der Rams gegen die Patriots. Ich glaube, es waren 3 Punkte, die man erzielt hat. Reichte gegen die Bengals nicht. Aber das Problem, was die Bengals haben, Prinz, ich rede schon wieder zu lang. 27-23. Entschuldigung, genau. ich.
Ja, 27-23 für wen?
Die Bengals.
Für die Bengals. Also, ich gehe da auch vom Herzen her wirklich mit den Bengals mit.
Ich weiß, was ich mir noch wünschen würde, auch wenn es nicht möglich ist, so ein letzter Trade, Eli Apple zu den LA Rams. Und dann kaufe ich mir das Bengals-Jersey.
Genau, das wäre für mich, da wäre ich voll im Reinen innerlich. Ich drücke natürlich den Bengals auch die Daumen, der Kopf tendiert aber eher zu den Rams. Ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, die Rams, sie können ja auch nichts für den No-Call, aber es ist trotzdem nicht mein Team. Und ja, Matthew Stafford, ja, Mordsgeschichte mit seiner Frau, ja, auch eine krasse Geschichte, aber die interessiert halt keinen, wenn du Normalverdiener bist und irgendwo in Frankfurt wohnst, interessiert dich kein Mensch dafür. Deswegen, das werde ich mal nicht überbewerten in meinen Augen. Wir starten mit den Bengals jetzt in die Analyse rein. Was mir den Ausschlag gibt, dass der Kopf sagt, das sollten eigentlich die Rams machen, ist diese nicht vorhandene O-Line, als hätten sie auf 5 Positionen Cesar Ruiz aufgestellt.
Oh, den, mies.
Den konnte ich nicht spüren. Ich sehe es halt, Von Miller und Aaron Donald allein, die zwei Namen langen ja schon, dass ich eigentlich sage, Joe Burrow sollte davor noch mal aufs Laufband gehen auf jeden Fall, schauen, dass seine Füße fit sind, weil die würde er brauchen.
Gute Versicherung abschließen.
Ja, da sehe ich bei den Bengals in der Offense das größte Problem neben Implementieren vom Running Game. Ich hatte das Gefühl, gegen die Chiefs ging 3/4 über Joe Mixon gar nichts. Da sind wir dieses Jahr besser gelaufen. Und das soll einiges sagen. Und das ist der Schlüssel, weil das Joe Burrow werfen kann, dass T. Higgins, dass Ja'Marr Chase einen Ball fangen können. Das wissen wir alle. Aber es ist halt nicht nur das Passing Game, auch das Run Game. Und es sind halt die Rams in der Defense sehr, sehr gut aufgestellt. Sowohl die Defensive Backs als auch die Front 7. Das wird schwer. Und ich glaube, den Bengals fehlt ja auch ihr erster Tight End verletzt.
Usoma, ich habe ja den, ach Gott, ich hatte ja gerade erst einen Injury Report. Er war am Freitag zur Full, also war Mittwoch hat er nicht trainiert, Donnerstag Limited, am Freitag war er aus irgendeinem Grund Full, aber ist trotzdem fraglich, aber wenn er Full Practice hatte, wird er ziemlich sicher spielen.
Also wenn du spielst mit Schmerzen dann im Super Bowl.
Genau, es waren sonst generell bei den Bengals alle am Freitag Full Practice, werden alle spielen. Bei den Bengals ist bei den Rams, check ich nochmal, war der Freitagsreport noch nicht draußen, ist er noch immer nicht. Wir wissen aber, dass Tyler Higbee auf der IR ist, nicht spielen wird, aber auch da schaut es dann ansonsten relativ gut aus. Es waren am Donnerstag alle Außer im halt Tyler Higbee und Joe Noteboom, O-Liner, der war limited. Ansonsten waren alle Full Practice, sowohl Cam Akers, Andrew Whitworth, ganz wichtig, der O-Liner von den LA Rams, auch Jalen Ramsey, der eine Schulterverletzung hatte, aber ich habe die schon länger her, also ist noch gelistet, aber immer Full Practice. Van Jefferson ist wieder zurück, und das schaut dann eigentlich relativ gut aus. Und das wünscht man sich auch, dass beide Teams im Super Bowl in der bestmöglichen Verfassung da oder verfügbar sind. Jetzt Frage, hätten es die Saints im Super Bowl geschafft, wie viele Spieler wären bis dahin noch verletzt gewesen, deiner Meinung nach? Hätten sie uns dann schon angerufen, glaubst?
Was mich brennendst interessiert hätte an dem Punkt, stehst du im Super Bowl und ein Michael Thomas wäre fit. Ob der für das eine Spiel dann gesagt hätte, gut, fuck off, ich komme jetzt doch zurück.
Nee, der hat nicht dafür trainiert, glaube ich. Du musst ja schon auf eine Saison hin trainieren. Ich glaube, du kannst nicht einfach so. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob du ihn einfach so aktivieren könntest.
Ja, von der Publiste kannst du es tatsächlich. Gut, das ist jetzt alles Hirngespinste. Ich sag, dieses Jahr die Saints im Super Bowl hätte ich. Also, hey, wenn du den Playoff-Run gestartet hättest, wäre alles möglich gewesen. Ich weine bekanntermaßen dem 2018 so nach, weil das in meinen Augen halt einfach unserer war. Egal, ich möchte zurück unsere Aufmerksamkeit auf die Bengals Offense noch schnell lenken und da deine Einschätzung dazu hören. Wie gesagt, für mich absolut müssen sie schauen, dass die O-Line blockt, wie sie ihn geblockt hat, dass sie das Run-Game wenigstens ein bisschen zum Laufen bringen. Und sonst gilt das, was Zach Taylor mit seiner Offense dieses Jahr die ganze Zeit schon gut gemacht hat. Du hast geile Wide Receiver, du hast Tight End, der relativ gut fangen kann. Nutze die im Spiel und schau, dass du mit. Mach dein Play Call nicht zu einfach, ganz im Gegenteil. Überrasch ein bisschen die Rams, weil gerade die Defensive Back Gruppe der Rams mit Jalen Ramsey, der nimmt dir auf jeden Fall einen Wide Receiver raus ohne Probleme.
Ja, und wir wissen auch, wer das sein wird: Jamar Chase. Das wird, glaube ich, das Duell im Super Bowl. Ramsey gegen Jamar Chase. Und auf der anderen Seite, du hast OBJ und Cooper Kupp.
Und Van Jefferson auch noch, also schlimmer geht's eigentlich gar nicht für Eli Apple.
Ich wollte nicht auf Eli Apple jetzt sagen, aber einer wird gegen Eli Apple spielen müssen. Ich will sogar lieber Eli Apple auf Cooper Kupp haben, als auf OBJ, weil OBJ auf der tiefen Route da ist, wenn da muss OBJ die Schnürsenkel schon sehr weit offen haben, dass er da noch nachkommen kann irgendwo. Aber ja, das ist jetzt auch so meine subjektive Meinung. Und zu den Bengals, sehr komisch. Das war das Problem von Joe Burrow im College, dass er zu lange die Kugel in der Hand hält und dann hast du so eine O-Line, du denkst, das kann nicht funktionieren. Und irgendwie tut es, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie gut der mit einer funktionierenden O-Line spielt. Aber wen kann dieser Typ jetzt noch stoppen, ganz ehrlich? Der ist in so einem Flow, der ist einfach alles, was der berührt, friert ein. Das ist einfach ein geiler Typ. Anders kann man ihn nicht beschreiben. Er ist einfach ein geiler Typ, der geilen Football spielt und die ganze Mannschaft damit anschiebt. Das ist das. So viel über Swag geredet, wenn du Swag im Football-Lexikon nachschaust, siehst du ein Bild von Joe Burrow.
Ja, ich sehe schon abgezockt, im zweiten Jahr ins Football einzuziehen.
Ja, also als First Overall Pick bist du meistens nicht beim Top 5, was man auch dazu sagen.
Das ist richtig.
Und schau, wo die letztes Jahr waren. Und da, noch dazu mit dieser schlimmen Knieverletzung, ist ja, müssen wir auch kurz sagen, es war nicht die Award, hat natürlich Comeback Player of the Year wurde damit ausgezeichnet. Ich glaube, zu den Awards gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es wurde Aaron Rodgers. Das war das einzige Debatte. Aber ja, ich glaube, ist
ziemlich,
jetzt
ziemlich deutlich sogar Aaron Rodgers ausgezeichnet. Aber das ist jetzt hier auch an der falschen Stelle tatsächlich angebracht. Ja, die Bengals haben es, wie gesagt, sich seit ihrem Draft, wo sie in Runde 1 ziehen durften, 2019 gut gemacht. 2020 durften sie ja nur 1 ziehen, nicht 2019. Das ist ein Schmarrn. Aber auch die Free Agency, dann haben sie ja unter anderem Trey Hendrickson bekommen, den wir aus monetären Gründen leider nicht verlängern konnten, um auf die Defense der Bengals zu kommen. Was sind da die Keypunkte? Jetzt könnte ich natürlich als Defensive Mastermind die beiden Punkte schon raushauen, aber da frage ich doch mal eher dich. Wie kann denn die Bengals Defense dazu beitragen, dass der Ring nach Cincinnati kommt?
Druck über die Interior. Wenn darüber die O-Line collapsed, tut sich Matt Stafford noch schwer. Und irgendwie versuchen, Cooper Kupp aus dem Spiel zu nehmen. Weil es bringt dich um, wenn ein Typ 15 Mal die Kugel fängt. Weil irgendwann hast du dann mal ein OBJ und einen Van Jefferson over top. Und wenn die dann mal das 1-on-1, also sie werden diese 1-on-1-Matchup suchen, weil Cooper Kupp kann dich einfach und anderen nicht zerstören. Und das ist einfach so gefährlich. Und das kannst du nur zerstören, indem du wirklich im Nacken von Matthew Stafford bist. Das heißt, ein Trey Hendrickson und auch ein Sam Hubbard, die müssen da Grandioses vollbringen. Viel Druck bringen, schauen, dass sie Pocket collapsed, Stafford zu Fehlern zwingen. Auch er ist dafür gut, einem so einen Wirrwarr-Ball zu werfen, der einfach intercepted wird. Beide Quarterbacks können dazu tentieren. Und ja, auch schauen, dass sie halbwegs gut einen Ball bewegen können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so grandios einen Ball über den Boden bewegen werden, wo sie echt ein sehr dynamisches Duo haben. Jetzt mit Cam Akers, der zurück von seiner Achillessehnenverletzung ist, und Sonny Michel. Aber ja, müssen sich schon anstrengen.
Also ich glaube tatsächlich, mit der Front 7 sind sie gut aufgestellt. Ich glaube auch eben, dass der Druck bei Stafford ankommen wird. Ich kann mir auch durchaus wieder vorstellen, dass diese klassische Stafford-Interception kommen wird. Ich habe Bauchschmerzen mit den Defensive Backs. Also wie du sagst, Eli Apple wird Cooper Kupp, OBJ oder Van Jefferson bekommen. Ja, ob das für die Bengals so geil ist, werden wir sehen. Sie können es in meinen Augen eben nur über die D-Line gewinnen. Ja. Da bin ich eigentlich sogar relativ optimistisch, dass das funktioniert.
Kurze Frage, glaubst du, wird das eher ein geiles Spiel oder eher ein Scheißspiel?
Ich glaube, das wird ein geiles Spiel, weil ich auch sage, das wird so ein bisschen, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es halt so ein Abklatsch wird von beiden Teams. Die Rams führen zur Halbzeit 17-0 und oder 17-3 und dann zur Halbzeit drehen die Bengals auf und die Rams brechen total ein, wie wir es ja auch schon erlebt haben, und am Ende gewinnen es die Bengals dann noch mit 21-17. Also sowas könnte ich mir schon auch vorstellen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es Shootout wird. Alles möglich. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so ein langweiler Super Bowl wie 2018 bzw. 2019 dann wird. So ein 6-13 oder was es damals war, Patriots gegen Rams. Das glaube ich nicht. Dafür haben beide Mannschaften
genau
ein viel zu gefährliches Passing Game.
Ja, das schon, aber ich glaube, es wird ein Spiel mit vielen Fehlern sein. Ich glaube nicht, dass beide Quarterbacks überdimensional gut sein werden. Ich glaube, wir werden jetzt nicht das beste Spiel von Stafford oder Burrow sehen, auch wenn ich es mir wünschen würde. Wenig Fehler machen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig in dem Spiel. Du bist im Super Bowl. Wir beide haben jetzt mit NFL Playoffs eigentlich wenig am Hut gehabt zuvor. Okay, der eine ist Rookie, der im letzten Jahr im College alles zerstört hat. Stafford, ex-Lions Quarterback, müssen auch mit diesem Druck umgehen können, glaube ich.
Nee, aber die Erfahrung ist da schon auf Seiten von Rams im Vorteil. Du hast Joe Burrow im zweiten Jahr, du hast Jamar Chase im ersten Jahr, du hast T. Higgins im zweiten Jahr. Also ich sag, diese Key Players bei den Bengals, die sind dann nicht mal lange in der Liga. Wenn du jetzt anschaust, wie lange ist ein Cooper Kupp schon dabei, wie lange ist ein OBJ schon dabei, wie lange ist ein Matthew Stafford dabei. Natürlich, rein durch Erfahrung gewinnst du kein Spiel. Aber Erfahrung kann dir in einigen Situationen schon weiterhelfen. Sieht man, was Tom Brady alles in seinem Spiel nur über Erfahrung gemacht hat. Aller Ehren wert. Da sehe ich halt die Rams im Vorteil. Um auf die Rams einzugehen, da bin ich gespannt. Ich hoffe für Cam Akers, wir würden uns natürlich freuen, wenn das so ein Abklatsch vom Bucks-Game wird. Sein Uwe Patafix sollte er nicht vergessen. Und generell, also ich sage halt auch, die Rams, sie müssen schauen, dass sie den Ball auch über den Boden bewegen können. Sehe da auch das Potenzial. Ich denke, der gute Mix wird es ausmachen. Schon mit Way traue ich da auch zu, dass er die eine oder andere ein bisschen Überraschung aus dem Hut zaubern kann. Für mich dann Knackpunkt die Turnover. Wenn Matthew Stafford einen scheiß Tag hat und 2 oder 3 Interceptions wirft, dann war es das. Und halt auch die Rams dürfen in ihrem Spiel nicht einbrechen, weil wie gesagt, die komplette zweite Halbzeit gegen die Bucks war eine absolute Katastrophe. Gut, 4 Fumbles sprechen natürlich auch für sich. Aber jetzt auch das Spiel gegen die 49ers. Also überzeugend war es nicht, in meinen Augen.
Alles andere ist das. Ich würde nicht sagen, es kommt auf die Turnovers an, aber das Team, was mehr Punkte aus Takeaways macht, glaube ich, das ist das Team, was gewinnen wird. Das ist jetzt so mein Hot Take. Weil ich einfach glaube, es wird ein sehr fehlerhaftes Spiel sein. Und da brauchst du einfach, du musst jedes Mal scoren. Ich würde auch nicht zu viel riskieren. Nicht zwingend einen 4. Versuch ausspielen, wenn du es Field Goal nehmen kannst. Ich glaube, Punkte machen, so oft es geht. Und wenn es nur 3 Punkte sind, das kann dir auch reichen. Auch gegen die Rams, wie es die Patriots gezeigt haben. Und von dem her glaube ich, dass es wichtig sein wird, einfach die Fehler selber so minimal wie möglich zu halten und dem Gegner erst gar nicht die Möglichkeit geben, solche Fehler auszunutzen.
Das finde ich einen interessanten Punkt, weil den gehe ich voll mit. Bei 4 und 1 drücke ich weder Joe Mixon noch Cam Akers den Ball in die Hand, wenn ich es nicht zwingend muss. Es ist kein Alvin Kamara, kein Taysom Hill, die ganzen anderen großen Runbacks, Derrick Henry, wie sie alle heißen, die wenig gefummelt haben, da mache ich das. Gerade wenn ich die im Super Bowl habe, da kann man das Risiko gehen. Aber nicht mit den beiden, da wäre es mir viel zu unsicher. Gehen wir noch auf die Defense der Rams schnell ein. Ich glaube, wenn Von Miller, der ja schon Super Bowl erfahren ist, und auch Aaron Donald, der ebenfalls schon Super Bowl erfahren ist, ihre Leistung auf den Platz bringen, dann hat die Bengals O-Line ein fettes Problem. Da haben die richtig am Werkeln. Und wenn du darfst ja nicht nur deinen Fokus auf Von Miller und auf Aaron Donald legen, es sind ja noch ein paar andere in der Defensive Line beschäftigt bei den Rams, die mal durchkommen können zu Joe Burrow. Also das wird einfach spannend. So bei den Defensive Backs sind sie gut aufgestellt, auch verwundbar. Klar, Jalen Ramsey kann dir ohne Probleme schon mal Chase raufnehmen. Ich sehe aber da auf Cornerback 2 ein paar Probleme. Da sehe ich T. Higgins im Vorteil, beziehungsweise wenn es ins Slot geht. Da können die Bengals, glaube ich, schon attackieren.
Ja. Ich glaube, es kommt auch auf die Typen an. Ein T. Higgins, ein Tyler Boyd, CJ Uzoma kann auch unglaublich viele Targets nehmen, auch ein Joe Mixon ist halt sehr involviert im Passing Game. Das ist ja, du hast ein quasi Defense-Vergewaltiger in Jamar Chase, aber du hast da hinten eben halt auch so viele Spieler, die diesen Step up machen können. Und das macht, glaube ich, die Bengals so gefährlich. Und wenn du dann noch das Run-Game irgendwie aufbauen kannst, dann wird es richtig gefährlich.
Definitiv, wird spannend. Ich sage auch, die Special Teams werden eine wichtige Rolle spielen. Da sind beide Mannschaften gut aufgestellt. Wie gesagt, den Bengals-Kicker McPherson drücke ich die Daumen, dass es nicht im Super Bowl auf einmal anfängt. Nee,
bei dem habe ich wirklich keine Angst. Der ist einfach so von sich überzeugt. Ich glaube, bei jedem Urlaub, in den er fliegen muss, braucht er 20 Minuten länger bei der Sicherheitskontrolle, weil er dem Sicherheitswärter beweisen muss, dass er wirklich IO-Stahl hat. Bei dem Typen, da kann Boston nur halb so schmal sein, kickt er da durch. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also da muss schon irgendein Zauber drauf liegen, dass der, oder so Wut oder irgendwas, dass der plötzlich Nerven bekommt.
Ja, also da auf Kicker sehe ich die Bengals zurzeit ein bisschen im Vorteil, beim Panther ganz klar die Rams. Johnny Hecker, einer der besten Panther der Liga, der dich halt auch in eine fucking unangenehme Situation bringen kann, wenn du an der eigenen 3-Yard-Linie starten musst. Das ist schon was anderes, wenn dann auch Aaron Donald gegenübersteht. Ja, deswegen, es ist, hätten wir das grande Rezept, wie du beide Teams schlagen könntest, wären wir jetzt nicht hier, dann würden wir in irgendeinem Coaching-Staff von beiden Teams mit dabei sitzen. Deswegen, am Ende weiß ich es auch nicht, es ist so mein Gefühl, meine Beobachtung, die sagen, es werden beide Mannschaften nicht viel laufen können, weil dafür ist für mich die Qualität nicht da. Es wird sehr wurfreicher Super Bowl werden. Und da, wie du sagst, die Mannschaft, die aus den Takeaways mehr Punkte macht, beziehungsweise am Ende auch schlauer spielt, sprich auch einfach mal ein Field Goal nehmen und nicht auf 4-1 Risiko gehen und das eventuell verkacken, die werden es am Ende machen.
Ja, Frage noch zum Schluss. Welches Wide Receiver Trio findest du persönlich besser? Chase, Higgins, Boyd oder Cup, OBJ und Van Jefferson?
Schwierig. Beide Top 5 dieses Jahr. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ich würde da einfach aus Sympathiepunkten wieder mit den Bengals mitgehen.
Ich glaube, ein bisschen performanceabhängig, glaube ich auch.
Richtig, Top 5 sind beide. Deswegen, die Quarterback können auf jeden Fall nicht sagen, wie bei den Saints, sie hatten keine Anspielstation, keine gescheiten und auch so viele Drops, glaube ich, werden wir nicht sehen. Es wird spannend zu sehen sein.
Adam Troughton wird wird sie genau das Spiel studieren, wie man Ball fängt, so wie man es ihm gezeigt hat.
Davon ist auszugehen. Ja, und dann wollen wir von unserer Super Bowl-Analyse ein bisschen weggehen. Super Bowl, wir haben es vorhin schon erwähnt, ist auch immer das Ende der Saison. Wir haben jetzt schon in vorigen Folgen ein bisschen erwähnt, was so ansteht. Jules, ich glaube, wir können es ein bisschen genauer betiteln, was steht die nächsten Wochen so an. Ich glaube, vor der Free Agency kommt wieder ein bisschen mehr Stuff. Wir werden uns zwischenzeitlich jetzt noch mal ein, zwei Wochen Pause gönnen, wo ihr nicht so viel hört oder auch mal gar nichts hört.
Ist jetzt auch nicht schlechtes, glaube ich. Ist auch nicht schlechtes, wenn man uns mal nicht hören muss.
Gerade uns beide nicht. Wir waren ja dieses Jahr echt auch dran. So, das habe ich schon mal gesagt, über Instagram kriegt ihr natürlich immer alles mit. Auch über Twitter oder über Facebook gepostet wird. Ihr hört uns dann nur stimmlich nicht. Mit den Folgen werden wir uns ein bisschen zurückhalten. Auch aus persönlichen Gründen. Aber soweit, es kommt noch unsere Analyse zu den Quarterbacks, die auf dem Markt sind. Es kommt natürlich nächste Woche auch noch eine Overtime für den Super Bowl, der angeschaut wird. Und dann geht's langsam schon Richtung Free Agency, dass man einfach schaut, was ist denn so auf dem Markt, wen sollten wir halten, wen sollten wir gehen lassen, da so ein bisschen spekulieren.
Draft gibt es natürlich.
Da wird's genau, die eine oder andere Position anschauen, die für uns dann relevant sein könnte in der Free Agency oder für den Draft, ähnlich wie wir es mit den Wide Receivers schon gemacht haben. Die Folge sollte jetzt dann auch demnächst kommen. Aufgenommen wurde sie auf jeden Fall.
Genau, wird dann auch die so gegen Mittwoch wahrscheinlich wird so rum sein. Wenn man bedenkt, wie die Overtime kommt nach der Overtime. Also die nächste Folge nach der Overtime wird sein, wenn nicht irgendein großer Skandal bei den Saints wieder passiert. Man kann es ja nicht ganz ausschließen.
Genau, und ja, Free Agency, die läuft dann von alleine. Die ersten drei Tage werden wir euch dann mit dem News Roundup auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann steht schon der Draft eigentlich an, mehr oder minder. Wie gewohnt ist geplant, dass ihr uns da live seht auf Twitch. Und davor kommt natürlich genügend Stuff mit Analysen, mit Mock-Drafts und so weiter und so fort. Und da einfach der Aufruf an euch, wenn ihr was habt, was wir besprechen sollen oder was ihr uns auch mit uns besprechen möchtet, Instagram Live oder ähnliches, sagt einfach Bescheid, nehmen wir gerne auf. Ja, Jules, soweit. Ich habe nichts mehr auf meinem Sheet.
Ich auch nicht. Hätte ich einen Zettel von mir, würde auch nichts mehr draufstehen, glaube ich.
Ja, das ist schön. Ja, dann vielen Dank fürs Aufnehmen zu so später Stunde.
Ja, kurz vor Mitternacht, das passt ja perfekt.
Und soweit wünsche ich natürlich nicht nur dir, sondern auch unseren Zuhörern viel Spaß beim Super Bowl. Haut ordentlich rein, sauber fressen, sauber saufen, ist nur einmal im Jahr. Wünsche ich uns ein schönes Spiel und beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?